die Zeit bewegte sich in zwei Richtungen. Denn jeder Schritt in die Zukunft beinhaltet eine Erinnerung an die Vergangenheit. Paul Auster. Es gibt Fehler, die sind zu ungeheuerlich für Reue. Roger Smith. Als sie erwacht, ist es fast dunkel in dem Zimmer. Nur ein Lichtfleck dringt durch eine Tür. Oder ist es ein Fenster? Sie kann es nicht erkennen. Ihr Blick ist getrübt. In ihrem Kopf dröhnt es. Sie hebt die Arme zum Gesicht und braucht einen Moment, bis sie merkt, dass sie ihrem Befehl nicht folgen. Langsam begreift sie, dass ihr die Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Verzweiflung steigt in ihr empor. Sie richtet sich auf. Der Schmerz in ihrem Schädel entfacht Übelkeit. Sie sackt zu Boden. Als sich ihr Magen endlich beruhigt hat, richtet sie sich behutsam erneut auf. Die Welt beginnt sich zu drehen. Mehrmals atmet sie ein und aus. Die Luft ist stickig. Es stinkt nach Schimmel und Metall. In dem Zwielicht kann sie den kalten Steinboden erkennen, auf dem sie sitzt. Wo bin ich? Sie versucht, sich zu erinnern, doch in ihrem Kopf ist es ebenso dunkel wie in diesem Raum. Mühsam stemmt sie sich auf die Knie und robbt dem Lichtschein entgegen. Je näher sie ihm kommt, desto klarer zeichnet sich eine Tür vor ihr ab. Durch ein kleines Sichtfenster fällt etwas Licht. Sie keucht erleichtert. In derselben Sekunde rutscht sie mit ihrer Hand in einer Flüssigkeit aus. Mit dem Gesicht voran knallt sie auf den Steinboden. Ein höllischer Schmerz explodiert in ihrem Kopf. Ihr wird schwarz vor Augen. Als sie wieder zu sich kommt, befühlt sie ihre Stirn, spürt eine Wunde, geschwollen und blutig. Stöhnend setzt sie sich auf. Ihr Blick fällt auf den feuchten Steinboden vor ihr. In dem Lichtschein schimmert eine große Blutlache. Mehr Blut, als je aus ihrer Platzwunde hätte fließen können. Ungläubig beugt sie sich vor. Haarbüschel ragen aus dem Blut hervor und dort. Sie schmeckt Galle an ihrem Gaumen. Knochensplitter und Gehirnmasse. Diesmal kann sie nicht mehr an sich halten. Sie muss sich übergeben. Halb verdaute Pommes, Burgerfleisch und Zwiebeln spritzen ihr über die Brust, die Arme, bleiben an ihrem Kinn kleben.
Das ist nur ein Traum, bittet sie. Nur ein schlechter Traum.
1.
Nur ein schlechter Traum, hoffte Suse, als sie erwachte.
Ihr Wunsch erfüllte sich tatsächlich. Sie lag eingemummelt unter ihrer kuschelig warmen Bettdecke, das Schlafzimmer noch im gedämpften Morgengrau, friedlich und still. Ein überraschender, beinahe unwirklicher Moment, vielleicht deshalb so berauschend. So fühlte es sich also an, wenn sich das Leben zum Besseren wendete. Mit einem behaglichen Schnurren drehte sie sich auf die Seite. Ihr Handy klingelte. Suse wollte es ignorieren, sich stattdessen die Decke über den Kopf ziehen, als könnte sie auf diese Weise den glücklichen Augenblick bewahren. Am liebsten für immer. Oder zumindest noch ein kleines Weilchen. Aus dem Babybettchen kam ein unwilliges Quieken. Rasch griff Suse nach dem klingelnden Telefon.
Ja?
Keine Antwort.
Miro, bist du das wieder?
Nichts. Nicht einmal ein Atmen.
Verflixt, Miro!
Suses Hochgefühl schwand.
Hör endlich auf damit!
Wütend legte sie auf. Das Telefon zeigte 8.20 Uhr. Sie erschrak. Wieso hatte der Wecker nicht geklingelt? Oder hatte sie ihn überhört? Nein, es fiel ihr wieder ein. Sie war am Abend völlig erschöpft ins Bett gefallen und offenbar eingenickt, ohne an den Wecker zu denken, und jetzt hatte sie verschlafen. Sie streckte sich. Ihr verspannter Nacken knackte. Stöhnend glitt sie unter der Decke hervor, stolperte in dem schmalen Spalt zwischen Bett und Wand zuerst über ihre Hausschlappen und dann über ihre Jeans, die auf dem Boden lag. Als sie vor das Babybettchen trat, knallte sie mit ihrem Knie gegen die Wickelkommode, deren Tür wegen der 4 Vorratspackungen Windeln darin nicht mehr richtig schloss. Sie unterdrückte einen Schmerzenslaut. Theo, kein Jahr alt, murrte unruhig vor sich hin. Suse gab ihm seinen Schnuller, was ihn vorerst zu besänftigen schien. Sie humpelte vorbei am Bügelbrett und drei übereinander gestapelten Kleiderkisten. Mit ihrem Shirt, ihr Lieblingsshirt, ein schlappriges, verwaschenes Souvenir von einem Foo Fighter-Konzert, blieb sie am zerschrammten Türrahmen hängen.
»Mama?«
In der Diele kam ihr Dennis, gerade 6, in seinem knatschgelben Minion-Schlafanzug entgegen. Er schleifte seine heißgeliebte, nicht minder gelbe Minion-Puppe hinter sich her.
»Wo ist Tapsi?«
Suses Wohlbefinden erstarb endgültig.
»Wieso bist du noch nicht angezogen?«
»Tapsi ist nicht da.«
»Jackie hätte dir längst Frühstück machen sollen.«
»Kommt Tapsi wieder?«
»Verflixt, Dennis!«
Erschrocken zog er den Kopf zwischen die Schultern. Suse kämpfte gegen ihre Wut.
»Ich...«
Sie senkte ihre Stimme.
»Weiß nicht, wo Tapsi steckt.«
Allerdings war sie froh, dass der verzogene, kläffende Retriever ausnahmsweise nicht zwischen ihren Beinen herumtobte. Sie schaute ins Bad.
»Bist du hier, Jackie?«
Die Duschkabine war leer und an diesem Morgen noch unbenutzt.
»Jackie?«
Auch die Küche lag verlassen, bis auf das Chaos vom Vorabend. Die Stühle standen kreuz und quer um den Tisch, darauf Milchtüten und Babybreigläser. Die verschmierten Schüsseln und Teller mit den Resten vom Abendessen. Theos Rassel, 2 Modellautos, Zettel, Kugelschreiber, 2 Kartons mit... Was war da eigentlich drin? Auf dem Boden ein angenagter Hundeknochen zwischen Wollmäusen. Kurz dachte Suse an den Staubsauger, den sie längst zur Reparatur hatte bringen wollen, es aber nicht getan hatte, weil das Geld diesen Monat knapp war. Aber darüber konnte sie sich später noch Gedanken machen.
»Jacqueline!«
Sie hastete ins Kinderzimmer.
»Wehe, du lungerst noch im Bett herum!«
Doch in der einen Ecke auf der Matratze ihrer Tochter lagen nur ein Kissen, die zerwühlte Decke und ein Laptop. Auf dem Boden drumherum das übliche Durcheinander aus Socken, Schuhen, Shirts und anderem Teenager-Kram. Nagellack, Lippenstift, Kopfhörer, eine Telefonhülle, ein Brillenetui. Die gegenüberliegende Zimmerhälfte, Dennis' Bett, bot keinen besseren Anblick. Ein Teppich aus Legosteinen, Modellautos, Spielzeugfiguren, die Tapete mit roter, blauer, grüner Farbe bekleckst. Suse fröstelte. Es war ungewöhnlich frisch in dem Raum. Spitze Schwerter und Ritterhelme bohrten sich schmerzhaft in ihren nackten Fußsohlen, während sie sich einen Weg zur Terrassentür bahnte. Sie zog den Vorhang beiseite. Die Tür klaffte einen Spalt offen. Verwundert schaute sie in ihren Garten hinaus. Das Areal, keine 20 Quadratmeter groß, ein schmales Blumenbeet und ein kleines Stück Wiese, umsäumt von mannshohen Hecken, war das einzig Gute an ihrer beengten Zweiraumwohnung in Parterre. Neben der günstigen Miete natürlich. Ein dichtes, graues Wolkenfeld hing über den Plattenbauten Spandaus, die sich ringsum erhoben. Es schaute nach Regen aus. Von Jacqueline keine Spur.
»Dennis«,
Suse verriegelte die Terrassentür.
»Hast du die Tür aufgemacht?«
Ihr Sohn deutete ein beklommenes Kopfschütteln an.
»Ganz sicher?«
Er nickte scheu.
»Du weißt doch, du sollst nicht allein die Tür aufmachen.«
Er murmelte etwas.
»Was sagst du?« »Ist Tapsi weggelaufen?«
flüsterte er bang.
»Ich weiß nicht«, erwiderte Suse, die eine ganz andere Frage beschäftigte. »Ist Jackie gestern Abend nicht nach Hause gekommen?«
»Vielleicht.«
Dennis Stimme war ein ängstliches Wispern.
»Vielleicht hat sie Tapsi geholt.«
»Wohl kaum.«
Zwar hatten sie den Hund vor 3 Jahren nur deshalb angeschafft, weil Jackie darum gebeten und gebettelt hatte. Und verflixt, was hatte sie nicht alles versprochen? Aber nach nicht einmal einem halben Jahr war ihre Begeisterung erloschen und die ganze Arbeit an ihrer Mutter hängen geblieben. Jetzt allerdings war der verschwundene Vierbeiner Suses geringstes Problem. Im Schlafzimmer begann Theo wieder zu quengeln. Dennis stand im Schlafanzug da, ungewaschen und ohne Frühstück. Und in einer knappen Dreiviertelstunde fuhr der letzte Bus, mit dem sie noch pünktlich zur Arbeit gelangte. Suse wählte die Handynummer ihrer Tochter.
»The person you've called is temporarily not available.«
»Verflixt«, schimpfte Suse. »Das darf doch nicht wahr sein!« Sie war nicht sicher, was sie mehr erzürnte. Dass Jacqueline gerade erst 14 unerlaubt über Nacht weggeblieben war? Oder dass sie ihre morgendlichen Pflichten völlig ignorierte? »Zieh dich bitte schon mal an, Dennis«, sagte sie und klappte Unterwäsche, Jeans und Pullover aus seiner Schublade.
»Tut Jackie...«
»Nein, das machst du heute selber.«
»Aber Jackie muss...«
»Verflixt, Dennis, wie alt bist du eigentlich?« Sein Kopf sank auf die Brust. Er knetete seinen Minion. Suse klemmte ihm die Kleidungsstücke unter die Arme. »Geh jetzt ins Bad, wasch dir Hände und Gesicht mit Wasser. Zieh dich an und danach kommst du in die Küche.«
Sie gefror in der Bewegung, als ihr Blick nach draußen ging. In der Gartenhecke lauerte ein Mann. 2. Kriminalhauptkommissar Henry Frey parkte seinen Audi in der Gotenstraße in Tempelhof, stieg aber nicht aus. Stattdessen sortierte er den Kleinkram, den er seit Tagen im Ablagefach der Mittelkonsole herumkutschierte. 2 Haargummis, eine Haarbürste, ein Labello, eine angebrochene Tüte Gummibärchen, lilafarbene Haftmarker und eine Powerbank. Das zugehörige USB-Kabel legte er aufgerollt daneben. Mit seinem Taschentuch entfernte er einen Fettfleck am Armaturenbrett. Die Digitaluhr zeigte 8:55. »Another sunrise with my sad captains«, sangen Elbow im Radio. Draußen trieb der Oktoberwind Laub über den Bürgersteig. Einer älteren Dame fickte er den Pillboxhut vom Kopf. Er trudelte über den Boden, hüpfend auf die Straße zu. Ein LKW bretterte heran. Die anderen Passanten, mürrisch die Blicke auf ihre Smartphones gerichtet, nahmen keine Notiz davon. Einzig eine Frau blieb stehen. Anfang 30, in schwarzem Blazer, Jeans und halbhohen Stiefeletten. Sie hatte selber ihre liebe Not mit einem Stoffbeutel, einer Aktenmappe, ihrer Handtasche und ihren dichten blonden Locken, die ihr fortwährend ins Gesicht wehten. Trotzdem bückte sie sich nach dem Hut. Als sie ihn der Rentnerin übergab, war diese außer sich vor Freude. »Another sunrise with my sad captains, with who I choose to lose my mind.« Es gab 2 Dinge, die Frey nicht ausstehen konnte. Das eine war Unpünktlichkeit. 9:19 Uhr. Endlich fand die alte Dame in ihrer Eloge ein Ende. Mit ihrem Hut zwischen den Händen trippelte sie in einen trostlosen grauen Altbau. Eines der wenigen Gebäude im Viertel, die noch nicht gentrifiziert worden waren. Unterdessen rang die junge Frau mit ihrer windzerzausten Mähne. Sie schaute die Straße rauf und runter. Als sie Frey entdeckte, schien ihr klar zu werden, dass er sie die ganze Zeit beobachtet hatte. Sie verdrehte die Augen. Laub wirbelte herein, als sie zu ihm in den Wagen stieg.
»Morgen«,
sagte Luisa Albers, Kriminaloberkommissarin und seine Kollegin im Morddezernat.
»Guten Morgen.«
»Ja, ich weiß.« Sie ließ den Stoffbeutel in den Fußraum fallen. Aktenmappe und Handtasche landeten auf dem Armaturenbrett. »Ich bin spät dran.«
»And if it's so, we only pass this way, but once...«
Frey pickte 2 Laubblätter vom Hosenbein seines nachtblauen Anzugs.
»Entschuldige.«
Albers klemmte sich ihre Locken hinters Ohr. Sie war etwas blass um die Nase.
»Ich wurde aufgehalten.«
»Das habe ich gesehen.«
»Nein, das meinte ich nicht.«
Albers gähnte, und die Strähnen fielen ihr wieder ins Gesicht.
»Unser Knirps hat fast die ganze Nacht geschrien.«
»Ist das da Quark an deinem Kragen?«
»Wieso sollte da Quark...« »Oh, scheiße doch, ist es.«
»Hast du das nicht mitbekommen?«
»Ich sagte doch, der Kleine hält uns mächtig auf Trab.«
Albers durchwühlte den Kram in der Mittelkonsole. Mit einem der beiden Haargummis band sie sich einen Zopf. Dann versuchte sie mit mäßigem Erfolg, den Quark von ihrem Blazer zu wischen.
»Ist Charlie noch nicht da?«
Anstatt einer Antwort räumte Frey das Ablagefach wieder auf. Nicht zum ersten Mal wurde ihm dabei bewusst, dass ihm das Zeug nicht einmal gehörte. 9:50 Uhr.
»And if it's so, we only pass this way, but once, what a perfect waste of time.«
Er schaltete das Radio aus.
»Lass uns rübergehen.«
»Und Charlie?«
»Er weiß, wo er uns findet. Bestimmt steht er im Stau und ist gleich da. Er hat...«
»Ein Handy. Soll ich ihn anrufen?
Nein.
Ach komm, Henry, sei nicht so streng mit ihm. Er gibt sich wirklich Mühe. Außerdem ist er neu dabei. Er hat keine Ahnung, wie du tick... Ach, Mist!
Albers schielte auf ihren Kragen. Der Quark hatte sich in unansehnliche bleiche Flecken verwandelt.
Der war frisch aus der Reinigung.
Erneut machte sie sich über den Blazer her. Nach wenigen Sekunden gab sie auf. Aus ihrem Stoffbeutel brachte sie eine Packung Mohrrüben zum Vorschein.
Auch eine?
Danke, nein.
Achselzuckend biss sie in eine Möhre. Sie griff nach ihrer Handtasche und der Aktenmappe.
Gehen wir.
Erste Regentropfen fielen, während sie das schmucklose Gebäude ansteuerten, in das die alte Dame mit ihrem Hut vorhin verschwunden war. Das farblose Fassadenschild war kaum zu entziffern. Hotel Brenz. Das Foyer war noch weniger ansprechend. Eine zerschrammte Empfangstheke, abgetretene Dielenbretter, vergilbte Tapeten, ein verblasster Wandspiegel. Rasch glättete Frei sein Sakko und richtete sich den Krawattenknoten. Albers wartete, karottenkauend, im Treppenhaus.
»Hey, Sie!«
bellte eine Stimme aus dem Büro hinter der Rezeption.
»Herrgott, warten Sie, Herr...«
Schnaufend stampfte ein kleiner, dicker Mann auf sie zu.
»Herr Kommissar!«
»Kriminalhauptkommissar.«
»Wie bitte?«
»Kriminalhauptkommissar Frei.«
»Ja, Herrgott, meinetwegen.«
Mit zornesrotem Gesicht baute sich das dralle Männchen hinter dem Empfangstresen auf. S. Brent war dort auf einem Schildchen treffenderweise zu lesen. Hotelmanager. Auf einem Block mit Meldeformularen lagen ein halbes Dutzend Kugelschreiber, kreuz und quer verstreut. Daneben eine 2 Wochen alte, zerknitterte Ausgabe des Berliner Kurier. »Traditionelle Familie als Leitbild erhalten«, lautete die Schlagzeile zu einem Interview mit dem ebenso prominenten wie konservativen Fernsehprediger Franz Weinstein. Frei konzentrierte sich auf den Manager. Hinter diesem hing ein Bilderrahmen an der Wand, die Reproduktion einer alten Berlin-Lithografie.
»Was,
Der Manager schnappte nach Luft.
»Was sollte das letzte Nacht in Nummer 4?«
»Was meinen Sie? Die Spurensicherung hat eine Untersuchung vorgenommen.«
»Untersuchung? Herrgott, das klang wie eine Großbaustelle. Was haben die da gemacht? Ich dachte, das Zimmer wurde schon vor 5 Tagen untersucht.«
»Es haben sich neue Fragen ergeben.«
»Und was, wenn Ihnen in 5 Tagen noch mehr einfallen?«
»Dann werden die Kollegen ein weiteres Mal anrücken.«
»Das können Sie nicht machen! Wir haben...«
Der Manager brach ab und funkelte Albers an.
»Langweilig, Sie?«
Sie unterdrückte ein Gähnen und nahm einen Bissen von ihrer Mohrrübe.
»Entschuldigung.«
Kopfschüttelnd wandte sich der Manager wieder an Frei.
»Wir haben Gäste und müssen...«
»Darf ich daran erinnern, dass ein Verbrechen geschehen ist?«
»Glauben Sie, das könnte ich vergessen? Haben Sie eine Ahnung, was diese Sache für den Ruf unseres Hauses bedeutet?«
Freis Blick kehrte zurück zum Durcheinander auf dem Tresen.
»Von welchem Ruf genau reden Sie?« fragte Albers.
»Was soll das denn heißen?«
schnappte der Manager.
»Dass Sie für Ihre Gäste gerne mal ein Auge zudrücken«, antwortete Albers, »gegen eine kleine, nun ja, Aufwandsentschädigung.«
»Das ist doch...«
»Eine Straftat.«
»Herrgott, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Hier wurde eine Frau ermordet und Sie regen sich darüber auf, dass ich...«
Der Manager hielt inne. Er starrte Frei an.
»Was machen Sie da?«
Frei hatte das Namensschildchen an der Tresenkante ausgerichtet, im rechten Winkel dazu die Zeitung, darauf den Formularblock. Der Manager musterte ihn mit hochgezogener Augenbraue. Jetzt schob Frei die Kugelschreiber in Reih und Glied.
»Das Bild.«
»Wie bitte?«
Er deutete auf die Berlin-Lithografie.
»Was ist damit?«
»Es hängt schief.«
Frei wandte sich zur Treppe. Der argwöhnische Blick des Managers entging ihm nicht. 9.42 Uhr. Unordnung war die zweite Sache, die Frei verabscheute. Schmunzelnd biss Albers in ihre Möhre. Dann folgte sie ihm.